Wir kommen zu Punkt 4 zur Fragestunde und ich übergebe an meine Kollegin.
So, ich eröffne hiermit die Fragestunde. Es geht los mit der Nummer 106. Bitte schön.
Ich frage den Magistrat, wie geht die Stadt Kassel mit den Empfehlungen des hessischen Datenschutzbeauftragten in Bezug auf die Nutzung von Facebook von öffentlichen Organisationen um?
Ja, sehr geehrter Herr Wanz, das beantworte ich Ihnen sehr gerne. Gegenwärtig ist es tatsächlich so, dass für Behörden und Kommunen nicht möglich ist, Facebook-Seiten in datenschutzkonformer Art und Weise zu betreiben. Der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat deshalb ausdrücklich auf diesen Umstand in seiner Schrift vom 16. Mai hingewiesen, nämlich keine neuen Facebook-Seiten zu erstellen, von existierenden Facebook-Seiten zu alternativen, datenschutzrechtlich unbedenklichen Wegen zu wechseln und bis zum Wechsel mindestens einen weiteren, weil er nicht von jetzt auf gleich gewechselt werden kann, Kommunikationskanal zu nutzen. Natürlich war es bislang so, dass auch der Facebook-Auftritt der Stadt Kassel ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit dargestellt hat. Im Rahmen der Multi-Channel-Strategie versuchen wir eben verschiedene Zielgruppen und deren Nutzergewohnheiten gerecht zu werden. Und insbesondere in Krisensituationen ist es natürlich notwendig, eine breite Masse zu erreichen. Der Kanal ist bislang mit 47.000 Followern der besucherstärkste hinter dem Internetauftritt der Stadt Kassel. Was haben wir bislang gemacht? Es gibt eine Abstimmung im Rahmen der hessischen Städte und Landkreise im Rahmen eines Sondertreffens am 30. Mai. Dort wurde verabredet, die nächsten Schritte im Verbund, also keine losgelösten Lösungen, sondern eine Verbundlösung anzugehen. Und das eben auch rückgekoppelt mit der Landesregierung. Beispielsweise betreibt auch die hessische Staatskanzlei ihren Facebook-Kanal zunächst weiter fort. Es wird vorgeschlagen, weiterhin die Ergebnisse aus der Bundesregierungspressekonferenz zu berücksichtigen und die Veröffentlichung von Informationen über alternative datenschutzkonforme Kanäle ist bei uns bereits gegeben, also kassel.de Newsletter und entsprechend Push-Mitteilungen. Das ist jetzt das Konvolut an Maßnahmen, die abgestimmt mit den Landkreisen, kreisfreien Städten und der Landesregierung in Hessen vorgeschlagen sind und auch für die Stadt Kassel gelten.
Bitte eine Nachfrage.
Also meine kleine Privatrecherche zeigt, dass nicht immer zwei verschiedene Kanäle benutzt werden. Wie stellt denn die Stadt sicher, dass zwei Kanäle jeweils für bei jeweiligen Meldungen benutzt werden und in welcher Form?
Dass auch auf Privatrecherchen von Gernot Gronz Rücksicht genommen wird. Und ich werde das nochmal gerne mitteilen, die Privatrecherche bei dem Sachgebiet für Strategie Öffentlichkeitsarbeit, sodass das künftig sichergestellt ist. Danke.
Es geht weiter mit der Frage 107.
Ich frage den Magistrat. Auf der Website der Stadt Kassel ist einsehbar, dass die Gefahrenabwehrverordnung über die Anleihenpflicht für Hunde am 31. Dezember 2021 ausgelaufen ist. Wann soll die nachfolgende Verordnung in Kraft treten?
Herr Stochler?
Ja, Frau Vorsteherin, Frau Feil, es ist völlig richtig, was Sie festgestellt haben. Hintergrund ist, dass die darauf basierende Landesverordnung befristet war zum 31.12.2021. Wir hatten im Herbst letzten Jahres nachgefragt, ob denn beabsichtigt ist, diese auch fortzusetzen. Das Land wollte eine neue Verordnung erlassen, hat das aber nicht mehr getan und hat dann zunächst einmal die alte Verordnung für ein Jahr befristet verlängert. Wir haben auf kommunaler Seite analog nicht die Möglichkeit, das so einfach zu tun. Wir hätten ein Stadtrechtsverfahren einleiten müssen mit Beteiligung der Ortsbeiräte etc., was erfahrungsgemäß auch mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr Vorlaufzeit hat. Wir warten jetzt ab auf die neue Verordnung, die soll dieses Jahr kommen und werden dann eine neue, soweit wir eine Öffnungsklausel in der Landesverordnung drin ist, dass wir kommunal auch entsprechend Regelungen treffen können, dann werden wir das Stadtrechtsverfahren einleiten und entsprechend dann eine neue Verordnung auf den Weg bringen.
Ja, eine Nachfrage?
Vielen Dank für die Antwort. Welche Regelungen gelten dann genau in der Zwischenzeit?
Es gibt unterschiedliche Rechtsgrundlagen, auf die wir nach wie vor zurückgreifen können, sodass es nicht so ist, dass es jetzt zwar nicht mehr nach der Gefahrenabwehrverordnung eine generelle Anleihenpflicht gibt, aber in bestimmten Bereichen ist es durch andere Verordnungen geregelt, dass auch noch eine Anleihenpflicht besteht, insbesondere in Grünanlagen etc.
Dann geht's weiter mit der Frage 108.
Meine Frage an den Magistrat. Gibt es aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der Mountainbike-Strecke am Hohen Gras?
Herr Stochler? Entschuldigung, der Herr Nolder.
Frau Vorsitzende, Frau Hesse, ja, es gibt Neuerungen. Zusammengefasst, das Konzept wurde erneut mit den Akteuren abgestimmt, angepasst und einen Bauzeiten- und Finanzierungsplan erarbeitet. Nachdem ein Waldareal leider zwischenzeitlich borkenkäferbedingt baumlos geworden ist, konnte das Konzept und eine Jumpline ergänzt werden. Also wir haben vorher Einschränkungen in der Planung gehabt, jetzt haben wir wieder eine Erweiterung aufgrund der veränderten naturschutzrechtlichen Bedingungen. Wo keine Bäume sind, lässt sich leichter planen. Es ist anvisiert, den Bau und Betrieb in Leitung des Zweckverbandes Naturpark Habichtswald zu realisieren. Das ist praktisch eine organisatorische Veränderung und wir sind froh, dass die Organisation bereit ist, hier aktiv mitzuwirken. Hierzu wird aktuell die erneut naturschutzrechtliche Genehmigung der angepassten Planung eingeholt. Ein Antrag zur Sportförderung bei Herrn Stochler im Dezernat gestellt und die Bereitstellung der Eigenmittel geklärt. Vorbehaltlich dessen ist der Baubeginn für Anfang September geplant. Allerdings kann das nicht auf einmal gebaut werden, sondern aufgrund der naturschutzrechtlichen Bedingungen ist die Bauzeit durchaus anderthalb Jahre oder zwei.
Frau Hesse.
Ja, schon mal herzlichen Dank für die Beantwortung. Ich glaube, viele Mountainbikerinnen und Mountainbiker freut es, dass wir auf einem guten Weg sind, eine Lösung zu finden. Mir wurde zugetragen, dass das Interesse auch groß ist daran, ob es bereits Informationen darüber gibt, wie viele verschiedene Trails bzw. Schwierigkeitsgrade es denn geben soll.
Da gebe ich zu, das kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Ich habe etwa 6 im Kopf, ja. Und die haben solche Bezeichnungen. Ich selbst bin zwar radelnd unterwegs, aber nicht in diesen Qualifikationen. Deshalb kann ich Ihnen die einzelnen Bezeichnungen dieser Streckenqualitäten nicht nennen.
Okay, danke schön. Dann geht's weiter mit der Frage 109.
Ja, die Abendschule ist aus der Goetheschule ausgezogen und die Raumnot für die Goetheschule ist zum Schuljahr 22/23 sehr hoch. Werden die alten Abendschulräume zu Klassenräumen so zeitnah umgesetzt, dass die Räume von der Goetheschule im neuen Schuljahr genutzt werden können?
Frau Maisch, bitte.
Frau Vorsteherin, Frau Bergmann, danke für die Frage. Die Abendschule zieht im Juli aus in die Liegenschaft des Hessenkollegs in der Witzenhäuser Straße. Und die frei werdenden Räume im Goethe-Gymnasium sollen dann zu Klassenräumen umgebaut werden. Leider ist eine Umsetzung der Maßnahme zum 1. September aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht möglich. Wir werden die Mittel für den Umbau, das sind ungefähr 177.000 Euro, aber für den Haushalt 2023 anmelden.
Bitte, Frau Bergmann.
Ja, wie wird konkret der Schule geholfen zum Schuljahrbeginn?
Also wie gesagt, wir machen, was wir können. Das Geld wird angemeldet für den nächsten Haushalt. Aber 177.000, die findet man ja auch nicht einfach so. Das heißt, wir tun, was wir können. Aber angemeldet werden die Mittel dann eben erst zum nächsten Haushalt.
Dann kommen wir zur Frage 110. Herr Lang.
Ich frage den Magistrat, welche anfängliche Kaltmiete pro Quadratmeter wird derzeit von der Stadt Kassel vertraglich verpflichtend für öffentlich geförderte Wohnungen vereinbart?
Herr Nolder.
Frau Vorsitzende, Herr Lang, ich erkläre kurz, weil das ein etwas komplizierter Vorgang, der da stattfindet. Die anfängliche Kaltmiete pro Quadratmeter, also die Anfangshöchstmiete, für den sozialen Mietwohnungsbau ergibt sich aus den Richtlinien des Landes Hessen zur sozialen Mietraumförderung. Also es ist nicht einfach eine Festlegung unsererseits, sondern dafür gibt es einen gesetzlichen Hintergrund. Für Haushalte mit geringerem Einkommen darf die Anfangshöchstmiete 20% der ortsüblichen Vergleichsmiete nicht überschreiten. Bei den Haushalten mit mittleren Einkommen sind es 15% der ortsüblichen Vergleichsmiete, die nicht überschritten werden dürfen. Allerdings muss diese Anfangshöchstmiete gemäß der Richtlinie auch für die Zielgruppe angemessen sein. Also gibt es nochmal eine sozialpolitische Prüfung. Die Prüfung der Angemessenheit obliegt dem Bauverwaltungsamt. Abteilung Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung und ist somit ein valider Prozess, der immer wieder nachgesteuert werden muss. Ausgehend von den jeweiligen Einkommensgrenzen, geringe und mittlere Einkommen für einen Wohnberechtigungsschein für einen Drei-Personen-Haushalt wurden Berechnungen der maximalen Anfangshöchstmiete durchgeführt. Unter diesen Maßgaben erfolgt unter der Maßgabe, dass maximal 30% des zur Verfügung stehenden Einkommens für die Unterkunftskosten, Grundmiete, Betriebs- und Heizkosten verwendet werden soll. Also nochmal eine Vergleichszahl, die eingesetzt wird. Für die geringen Einkommen beträgt die Anfangshöchstmiete daher derzeit 7,10 Euro pro Quadratmeter, aber eben derzeit nach den Berechnungen und für den mittleren Einkommen 9,40 Euro. Pro Quadratmeter, jeweils unter Beachtung des Abstandsgebots zur ortsüblichen Vergleichsmiete.
Vielen Dank.
Herr Lang?
Ich habe eine zweite Frage. Welche Bindungsdauern werden dann gleichzeitig mit vereinbart? Also es hängt von dem Förderprogramm ab, das ist mir klar. Aber genau. Gibt es vielleicht eine Regelung oder eine überwiegende Bindungsdauer?
Die derzeitigen Fördermittel liegen entweder bei 15 oder bei 20 Jahren.
Vielen Dank.
Die Frage 111.
Ich frage den Magistrat, wann ist mit dem Einbau des Fahrstuhls im Stadtteilzentrum Agathof zu rechnen?
Herr Nolder.
Ja, Frau Vorsitzende, liebe Esther Kalveram. Also, das war ein nicht ganz einfaches Projekt der GWG. Erstmal nur ein Aufzug, aber dann hat sich herausgestellt, dass der zweite Fluchtweg an dem Gelände für die besonderen Anforderungen, muss man sagen, weil das gesamte Haus ja dann barrierefrei ist und auch für besondere Nutzung im inklusiven Sinne vorgesehen ist. Und dann gab es eine veränderte Planung, die ist dann jetzt eingereicht und die Genehmigung steht kurz bevor. Also sind alle Unterlagen da inzwischen und alle Nachweise erbracht, sodass der Baubeginn also noch dieses Jahr erfolgen kann.
Frau Kalveram?
Der Förderbescheid des Landes, der ist, glaube ich, wenn ich mich daran erinnere, es war vor Corona, 2019 oder 18 oder so, aber der ist jetzt noch auch für dieses neue Projekt zu verwenden.
Moment, ich hatte das vorher gelesen in meinen Unterlagen. Hier, September. Prüfung. Neueinreichung. Läuft seitens GWG laufen Vorbereitungen, die Baumaßnahmen kurzfristig in diesem Jahr zu beginnen. Die Frist zum Fördermittelaufruf endet am 30.11.22, sodass eine weitere Verzögerung nicht eintreten darf. Also alle sind sich dieses Zeitrahmens bewusst und die GWG wird es durchführen.
Dann geht's weiter mit der Frage 112.
Wir fragen den Magistrat. Die Unterneustadt ist einer der Hauptausstellungsbereiche der Documenta. Warum wurden dann aber ausgerechnet im Blücherviertel die dort schon vor einiger Zeit gefällten 5 Bäume im direkten Umfeld des Documenta-Standortes Bootshaus Ahoy nicht im Frühjahr nachgepflanzt, damit der Wohnbereich attraktiv und gepflegt wird und auch zu einem besseren Klima, Schatten, Luftaustausch etc. führt?
Herr Nolder.
Frau Vorsitzende, Herr Leitu, uns freut es, dass die Pflanzung von Bäumen erfreut erwartet wird, auch im Hinblick der vielen Besucherinnen der Documenta. Allerdings ist es so, dass das Umwelt- und Gartenamt eben im Jahr etwa 300 bis 400 Bäume pflanzt, einfach als Ersatzpflanzungen oder Neupflanzungen. Und die meisten werden im Herbst gepflanzt. Ja? Und natürlich bei dieser Anzahl von Bäumen schafft man nicht alle. Und aus Ihrem Blick verstehe ich, sagen wir, die Trauer, dass es an der Stelle nicht geklappt hat, aber wir pflanzen, aber leider erst nach der Documenta an dieser Stelle.
Herr Leitschuh.
Gäbe es für Ihr Amt eine Möglichkeit, zum Beispiel durch temporäre Bepflanzungen der leeren Baumscheiben für eine Attraktivität zu sorgen?
Den Vorschlag nehme ich mal gerne mit.
Danke.
Dann die Frage 113.
Wie ist der aktuelle Sachstand beim Salzmann-Projekt?
Herr Nolder.
Frau Vorsitzende, Herr von Rüden, es geschehen Wunder. Ja, ich nenne Ihnen nur einen kurzen Satz und der heißt, die Vorprüfung des Antrages zum Bauvorhaben Salzmann ist abgeschlossen. Es ist noch die Eintragung einer Stellplatzbaulast im Parkhaus erforderlich. Diese liegt der Verwaltung aber bereits vor, also der Antrag. Das heißt, wir haben es geschafft, also nicht wir, sondern der Prüfvorgang ist abgeschlossen und damit ist das Gebäude, also das Bestandsgebäude und das Parkhaus genehmigungsfähig und die Genehmigung wird damit erteilt. Wann er dann anfängt, weiß ich natürlich nicht, aber deutlich, die Genehmigung hat gefehlt. Also alles, was wir jetzt tun konnten, ist da und es war ein doch etwas beschwerlicher Genehmigungsvorgang.
Das ist erfreulich zu hören, Herr Stadtbaurat. Würde ich doch gerne wissen, wie Ihre Einschätzung ist des konkreten Beginns der Maßnahme. Ich habe diese Frage zum zweiten oder dritten Mal jetzt gestellt und Sie haben immer das Gleiche geantwortet, außer heute. Also, wie ist Ihre Einschätzung, was den Beginn betrifft?
Ich bin sehr froh, dass ich Ihnen heute eine veränderte Antwort geben konnte. Ja, und sag mal, der Druck von Seiten des Investors war deutlich hoch, die Genehmigung zu erhalten. Und damit hoffe ich, ja, und aber wir sehen im Moment, dass in der Bauwirtschaft sich die Zeiten etwas ändert. Ich hoffe nicht, dass diese Veränderung in irgendwelcher Weise Einfluss auf das Projekt hat. Aber er war jedenfalls sehr willig, das Genehmigungsverfahren war kompliziert und jeden dieser komplizierten Wege ist bestritten bis heute zum Erfolg.
Dankeschön.
Dann geht's weiter mit der Frage 114. Frau Lipczyk, bitte.
Welche Möglichkeiten sieht der Magistrat, die jetzige Begrenzung auf 300 Jugendliche pro Tag für das Freibad Wilhelmshöhe zu erhöhen oder gar ganz aufzuheben, da es bisher nach Auskunft des Vorsitzenden des Fördervereins keinerlei Probleme mit Jugendlichen, wie zum Beispiel erhöhtes Müllaufkommen, erhöhter Personalbedarf, Störung anderer BesucherInnen oder Kinder gegeben hat und das Bad bis zu 3.000 Personen aufnehmen kann?
Herr Geselle.
Ja, liebe Frau Lipczyk, wie wir da auch schon mal am Wochenende drüber gesprochen haben, ist es tatsächlich so, dass im Hallenbad Süd, nach Auskunft der städtischen Werke im Hallenbad Süd und in den Freibädern Harleshausen und Wilhelmshöhe es tatsächlich nicht zu solchen Vorfällen gekommen ist, zum einen und zum anderen aber auch mitgeteilt wurde, dass diese maximal von den städtischen Werken 300 zeitlich begrenzten Eintritte auch noch nicht ausgereizt waren. Also die maximale, in Anführungszeichen, Belastung an freien Eintritten pro Tag im Freibad Wilhelmshöhe waren 138, sodass noch Luft nach oben wäre. Gleichwohl sehe ich es aber so, dass man nicht zwanghaft an diesen 300 als Obergrenze in diesen benannten Bädern festhalten müsste, sodass der Magistrat mit den städtischen Werken da in dem nochmal Gespräche führen wird mit Blick auf das Hallenbad Süd und die beiden Freibäder.
Frau Lipczyk, eine Nachfrage?
Ja, vielen Dank für diese positive Antwort. Bleibt die Registrierung nur für Jugendliche auf einem mobilen Endgerät trotzdem bestehen?
Auch darüber haben wir auch schon mal gesprochen, müssen wir noch mal gucken, dass natürlich vergleichbar sein muss, grundsätzlich bei den Bädern, ob man es differenzieren kann. Ich habe ja von dem Hintergrund sozusagen Ihrer Frage erfahren, was ist bei Jugendlichen, die kein Endgerät haben. Die meisten haben allerdings eins, aber gleichwohl würden wir mal gucken, wie wir da eine Ausnahmeregelung noch mal hinbekommen, Frau Lipczyk.
Vielen Dank.
Bitte.
Dann geht's weiter mit der Frage 115, Frau Bock.
Ich frage den Magistrat, für wie viele sozial geförderte Wohnungen müssen Eigentümer Strafe zahlen, weil sie sie nicht vermieten?
Herr Nolder.
Frau Vorsitzende, Frau Bock, im Rahmen der Überwachung der Belegungs- und Mietpreisbindung von öffentlichen Wohnungen überprüft die Abteilung Wohnraumversorgung und Wohnbauförderung des Bauverwaltungsamts regelmäßig die Leerstände. Also wir sind sehr gut darüber informiert. Hierbei sind keine Auffälligkeiten festzustellen mit einer Leerstandsquote von 2,05%. Also die ist dort auch exakt gezählt. Bei den sozial geförderten Wohnungen liegt diese unter dem normalen Fluktuationsreserve von 3% und sind auch keine längeren Leerstände vorhanden. Also so, dass bisher keine erforderlichen Bußgelder ausgesprochen wurden.
Frau Bock.
Das bezieht sich aber nicht nur auf die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, sondern auch, wenn private Vermieter...
Richtig. Alle gebundenen Wohnungen unterliegen dieser Kontrolle. Aber eben nur die gebundenen, die in der Wohnbauförderung eine Belegungsbindung haben.
Dann geht's weiter mit der Frage 116.
Ja, ich frage den Magistrat, aus welchem Grund tritt Kassel mit seinen großen Flora- und Fauna-Habitaten und Vogelschutzgebieten nicht dem Landschaftspflegeverband bei, womit Landesmittel von 50.000 Euro für die Verbesserung der Biodiversität mobilisiert würden?
Herr Nolder.
Frau Vorsitzende, Herr Getschmann, dieser Landespflegeverband wird ja im Moment im Bereich des ZRKs und Landkreises diskutiert und auch vorbereitet. Die Stadt Kassel hat überprüft, ob sie dort Mitglied werden soll. Die Belange, die dort vertreten sind, sind aber doch in den Landkreisgemeinden und Umgebungen erheblich anders und dort im Wesentlichen auch zu erarbeiten. Das ist ja sozusagen ein gemeinsames Bearbeiten von Grünflächen. Die von Ihnen genannten Flächen, die großen FFH-Gebiete, also Dönche und Vogelschutzgebiet im Bereich des Buga-Geländes, sind ja FFH-Gebiete, deren Betrieb und Pflege im Sinne des Naturschutzes erfolgt durch das RP und nicht durch uns. Ja? Und dadurch sind die, sagen wir, Flächen, die für einen solchen Landschaftsverband für die Stadt selbst relevant wären, so klein, dass wir gesagt haben, wir beobachten das im Moment im Landkreis, schließen und unter Umständen, wenn Sachverhalte, die uns betreffen, sinnvoll anzubinden sind, dann auch an, aber sind jetzt beim Gründungsvorgang nicht selbst beteiligt. Also im Moment noch beobachtend, ja. Und deshalb muss man auch sagen, dass diese 50.000, weil die großen Flächen bei uns gar nicht in der Verantwortung sind, nicht so bewertet werden können, wie Sie das beschreiben.
Danke für die Antwort.
Die nächste Frage 117, bitte.
Genau, also die 116 eigentlich. Ich stellvertretend für Frau Leidig frage ich den Magistrat, wann wird der beschlossene Bericht zur Energiearmut im Fivigro gehalten?
Jetzt
sehr geehrte Frau Zimmermann, sobald wir Fivigro haben und sobald ein Mitarbeiter der städtischen Werke nicht zu diesem Termin erkrankt ist, der diesen Vortrag halten kann, macht er nicht der Magistrat.
Bitte?
Also streben Sie an, in der nächsten Sitzung das durchzuführen?
Ja, beim letzten Fivigro war der betreffende Kollege erkrankt, deshalb konnte er nicht gehalten werden.
Okay, danke schön.
Jetzt kommt 118.
Wir fragen den Magistrat, welche rechtlichen Hindernisse bestehen bei der Umsetzung einer Grünflächensatzung zur Verhinderung von Schottergärten?
Ja, also das Rechtsamt hat das wie folgt dargetan. Es gab zwei Anläufe eines Satzungsentwurfs. Sie haben ja im Februar 2019 als Stadtverordnetenversammlung einen Beschluss gefasst, eine Grünsatzung erstellen zu lassen. Im Jahr 2020 gab es einen ersten Entwurf einer Grünsatzung. Der ist dann vom Rechtsamt mit dem Umwelt- und Gartenamt besprochen werden. Problempunkte waren der Begrünungszwang von Gebäuden, das Anknüpfen einer Begrünungszwangs an bauliche Maßnahmen, die Durchsetzung eines Begrünungszwangs, die stadtweite Geltung, die Frage von Stellplätzen, Frei- und Lagerflächen und das Verbot von Schottergärten. Wobei das Hauptproblem bisher nicht die Schottergärten an sich darstellten, sondern die Frage, dass dort das Missverständnis bestand, dass man nicht von einer stadtweiten, unbelegten Dach- und Fassadenbegrünung abrücken wollte und vehement an örtlichen Bauvorschriften als städtebaulichem Planungsinstrument, also eine Grünsatzung, dementsprechend missversteht. Dies ist nach der Hessischen Bauordnung nicht vorgesehen und deswegen wäre eine Begrünungspflicht auch nur schwer über Bußgelder am Ende durchsetzbar. Es hat danach einen zweiten Entwurf gegeben. In diesem zweiten Entwurf, der dann im Frühsommer 2021 dem Rechtsamt vorgelegt wurde, sind besagte Mängel immer noch nicht beseitigt worden, sodass es dann über den Sommer hin noch einen Besprechungstermin gegeben hat. Der hat letztmalig am 5. Oktober 2021 stattgefunden. An diesem Besprechungstermin war eine Vertreterin des Umwelt- und Gartenamtes und Vertreter des Rechtsamts beteiligt. Und seit diesem 5. Oktober 2021, fünfstündigen Besprechungstermin, liegt der Vorgang beim Umwelt- und Gartenamt.
Herr Müller.
Vielen Dank für die Beantwortung. Ich hatte immer gedacht, dass die rechtssicheren Satzungen dem Rechtsamt unterliegen und das Fachamt die Inhalte beisteuert. Und da drängt sich dann bei mir die Frage auf, wenn es in Frankfurt oder Neu-Isenburg, habe ich mal gesehen, es Grünsatzungen gibt, wenn diese hessischen Städte und Rechtsämter das dorthin bekommen, wieso kriegt das unser Rechtsamt hier nicht hin?
Herr Müller, ich würde mit Vorsicht jetzt in Blick auf irgendein Amt eine Frage zu richten. Es ist bei uns in der Tat so, dass der Inhalt der Satzung von den jeweiligen Fachämtern beigesteuert werden muss und das Rechtsamt gibt eine rechtliche Beratung und führt dann das Stadtrechtsverfahren durch. Der Inhalt kommt vom jeweiligen Fachamt und das ist die Regel und das ist nicht beim Rechtsamt an dieser Stelle zu suchen. Und nur weil was in Frankfurt oder Neu-Isenburg klappt, heißt nicht, dass das unbedingt rechtssicher ist, sondern wir sind hier bestrebt, rechtssichere, justiziable Satzungen, so wie es das gehört, durchzuführen. Und daran werden wir als Stadt Kassel auch festhalten. Und ich kann das nicht für gut heißen, wenn so über die Presse auch das justiert wird. Dann muss ich mich deutlich vor mein Rechtsamt stellen.
Vielen Dank. Damit ist die Fragestunde geschlossen.